Hallo und herzlich willkommen zum 16. Generationengespräch. Hier ist wieder euer Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Ihr hört jetzt gleich im Nachgang mein Gespräch von heute mit Daniel Briebe. Ich möchte mich dafür entschuldigen, in den ersten 2 Minuten hört man immer wieder Papierrascheln. Das ist mein Fehler. Ich musste ein bisschen hier die Notizen hin und her schieben. Ich bitte das zu entschuldigen, schmälert aber in keinster Art und Weise das Hörerlebnis. Danke.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 16. Generationengespräch. Ich bin heute in Neustrelitz bei einer ganz faszinierenden Person, bei Daniel Briebe, der so viel in seiner Agenda stehen hat und so aktiv ist in vielen Richtungen, dass man sich immer wieder fragt, wann schläft er eigentlich? Aber das wird er uns im Zuge des Gesprächs sicherlich auch erklären. Und wie es immer so üblich ist, ihr kennt das Spiel ja, ist die erste Minute, die ersten 2 Minuten Vorstellung. Und insofern freue ich mich erstens, dass du hier bist und zweitens jetzt auf die Vorstellung. Herzlich willkommen, Daniel Briebe.
Ja, herzlich willkommen auch bei mir zu Hause.
Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Erzähl mal ein bisschen ganz kurz, ja. Wie alt bist du, wo kommst du her, wo willst du hin?
Genau. Man ist so jetzt in meinem Alter, wo man überlegen muss, wo man rechnen muss, wie alt ist man eigentlich?
Okay. Oh Gott, jetzt bin ich ja mal neugierig.
Nein, muss kurz überlegen, ich bin 38 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 39 und darf dann sozusagen, habe ich ein Jahr Zeit, meinen 40. zu planen.
Okay.
Ich stehe nicht so ganz auf Geburtstage, allerdings so die runden Geburtstage, die gehören dann doch gefeiert. Und deshalb sage ich, okay, den 40. den fängt man dann auch mit 39 an zu planen.
Ja.
Die Location muss ja auch gesucht werden. Die sind aber schnell weg, wegen Jugendwein und
ich habe
im August Geburtstag, von daher
okay.
Müssen die Location dann auch gesucht werden. Aber jedenfalls, ich bin 38 Jahre alt und lebe in Neustrelitz.
Genau. Ja, im wunderschönen Neustrelitz. Also jeder, der mal hier in der Nähe ist, bitte mal vorbeigucken. Nicht unbedingt jetzt hier klingeln, deswegen sage ich auch die Adresse nicht. Aber Neustrelitz ist immer eine Reise wert. Daniel, du bist der direkte Kollege, du bist ja auch Krankenpfleger.
Genau.
Tatsächlich Traumjob?
Jein. Damals war es dann noch so, dass es schwierig war, überhaupt an Jobs zu kommen. An Ausbildungsplätze kam man zumindest hier auch in der Region nur mit Vitamin B ran, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe in Neustrelitz hier gelernt im Krankenhaus und mein Vater war Rettungsassistent und wie es halt so ist beim DRK-Krankenhaus, man kennt sich, man fährt ja auch jedes Mal mit dem Rettungswagen hier ran und dann hat er gesagt, Daniel, du bewirbst dich hier. Ich habe da schon mit jemandem gesprochen, okay. Die freuen sich auf deine Bewerbung, bewirb dich. Und wir waren insgesamt, glaube ich, auch 30 Bewerber und 8 Leute wurden halt nur genommen.
Okay.
Und das ist heutzutage unvorstellbar, das muss man auch sagen. Aber damals war es so und ich durfte mit Vitamin B teils, durfte ich dann hier in Neustrelitz Krankenhaus halt anfangen als Krankenpfleger genommen.
Okay, super. Und du hast hier ja, du warst auf der Intensivstation, genau. Neurologisch, wenn ich das hier sehe, im Klinikum in Neubrandenburg. Bist jetzt in der Notaufnahme, ist das richtig? Oder?
Ja, also ich habe die Ausbildung hier gemacht, war dann noch ein halbes Jahr auf der Intensivstation hier. Ich habe da gelernt gehabt, ich habe dort meine Prüfung gemacht auf der ITS hier in Neustrelitz und durfte dann ein halbes Jahr noch Mutterschutz oder Schwangerenvertretung machen.
Okay.
Und dann bin ich nach Feldberg in die Reha-Klinik gegangen, weil es war schwierig, damals auch Jobs zu kriegen hier in der Region. Damals gab es noch Krankenschwestern, Krankenpflegern en masse. Deswegen zog mich das nach Feldberg in die Reha-Klinik in die Psychosomatik, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin, weil da habe ich sehr viel mitgenommen, was gerade das Zwischenmenschliche angeht, das Zuhören angeht, auch Self-Care zu tun, das hat man sehr vom Psychologen auch gelernt. Ich war da bloß ein Dreivierteljahr, aber ich habe sehr viel mitgenommen. Und dann habe ich mich einfach initiativ beworben in Neubrandenburg und wurde dann auf das Stroke Unit, auf der neurologischen Wachstation dort genommen. Dort war gerade so die Aufbauphase, was Schlaganfall angeht.
Okay.
Damals war es so Lysezeitfenster, Lysen, was machen wir beim Schlaganfall? Wir waren alle aufgeregt, oh, eine Lyse, oh, Wahnsinn, wir haben gezittert. Und jetzt mittlerweile lyst man eigentlich alles, was... Darf ich nicht sagen, aber bei 3 auf dem Baum ist.
Ja.
Weil leider ist das Gesundheitssystem ja auch ein Fallzahlen sehr generiertes Problem. Und jedenfalls war es dann irgendwann eintönig. Jedes Mal Schlaganfall, wir wussten, was wir zu machen haben. Das hat mich irgendwann nicht mehr abgehoben. Ich wollte was Neues probieren.
Ja.
Ich habe da auch meine Frau kennengelernt und deshalb habe ich gesagt, okay, wir beide auf einer gleichen Station arbeiten, das funktioniert auf Dauer nicht.
Ja.
Und deswegen bin ich dann in die Notaufnahme gegangen.
Okay. Okay, ja, das ist hier bei uns sicherlich auch sehr spannend, in der Notaufnahme zu sein. Das steht jetzt hier auch in deinem Lebenslauf.
Ja.
Ihr habt hier mit 15 Interessierten die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Neubrandenburg gegründet.
Genau.
Das ist, was jetzt genau für alle, die jetzt natürlich nicht die großen Backgrounds haben zu unserem Job. Erklär mal ganz kurz, was ihr hier gemacht habt, was ihr tut.
Ja, wir haben, also ich war ursprünglich in der Jugendwasserwacht in den 90er Jahren anfänglich. Auch da haben wir mitgeholfen im Aufbau. Ich war damals halt in der Jugendwasserwacht. Dann war ich in der Wasserwacht, habe dort teilweise Einsätze mitgemacht, habe dort meinen Rettungsschwimmer gemacht. Dann sind wir gewechselt, den internen Problem. Das muss man ganz klar sagen. Das DRK hat sich neu positioniert, hat sich neu gesucht und damit waren einzelne Mitarbeiter nicht einverstanden. Dementsprechend haben wir dann irgendwann die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hier in Neubrandenburg, muss man auch sagen, weil hier in Neustrelitz gibt es schon eine. Und wir haben die halt in Neubrandenburg gegründet, neu gegründet. Und das war auch sehr interessant, mal überhaupt so mitzuerleben, wie gründet man überhaupt einen Verein, was für Aufgaben stecken dahinter.
Ja.
Mega interessant, auch mit dem Finanzamt, was für ein Disput man da alles machen muss, weil es auch eine gemeinnützige Organisation ist. Und ja, das haben wir jetzt schon seit 15 Jahren. Läuft dieser Verein. Ich war da jetzt bis vor kurzem auch Vorstandsvorsitzender. Und wir haben jetzt Veranstaltungen. Es ist schwierig, zwar im DRK überlasteten Landkreis irgendwo reinzukommen, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja, ja.
Aber mittlerweile sind die Gemeinden so stark interessiert, ihre Stege abzusichern, ihre Badestellen abzusichern, weil sie ja Gemeindekurorte geworden sind oder sind, dass sie ja dort einen Rettungsschwimmer brauchen, dass wir uns eigentlich, wir könnten uns die Strände aussuchen, wo wir absichern
können. Okay. Das ist ja allein schon eine riesige Herausforderung. Ne? Vor allen Dingen, er ist jetzt gerade im Nachtdienst. Aber jetzt ist er natürlich auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und zwar hier ja auch Gruppenführer, Zuständigkeit, Leitungsaufgaben und Ausbildung. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so wenig. Ihr müsst ja trainieren, ihr müsst üben, ihr müsst präsent sein und so weiter und so fort. Und ihr müsst, wenn es brennt, dann raus, egal ob Nachmittag um 3 oder in der Früh um 2.
Ja.
Was hat dich zur Feuerwehr gebracht?
Ja. Ganz simpel, ein Kumpel.
Ein Kumpel.
Okay. Er war selbst in der Feuerwehr und ich war in der Wasserwacht damals und wir haben damals auch sehr viele Einsätze zusammengefahren. Gerade was so im Sommer angeht mit Bootsunglücken oder so, dann fährt man halt eine zusammen. Dann hat er gesagt, Mensch Daniel, komm doch einfach mal zur Feuerwehr.
Ja.
Ich guck mir das einfach mal so an. Dann bin ich halt in die Wache gegangen, habe mir das alles angeguckt, dachte, ja, ich kann es mir ja vorstellen. Und gerade, wenn man jung ist, möchte man auch ein paar mehr Einsätze haben, möchte man auch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, weil die Wasserwacht, sind wir ehrlich, wurde ungefähr so 20 Mal im Jahr alarmiert. Ist jetzt nicht so oft, wenn man jetzt gegenüber die Feuerwehr betrachtet, fahren wir dann teilweise, die letzten Zahlen waren 350 Mal, wurden wir alarmiert letztes Jahr. Ist schon jeden Tag ein Einsatz, wenn man so
möchte.
Dementsprechend lernt man dafür. Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Und dann bin ich einfach clean geblieben, muss man ehrlich sagen. Und das bin ich seit 2007, bin ich Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr hier in Neustrelitz. Und jetzt mittlerweile auch aufgestiegen zum Zugführer.
Okay.
Und ja, die Arbeit macht Spaß. Wie du sagtest, Ausbildung muss sein. Wir müssen ja wissen, wovon wir Ahnung haben.
Na ja, klar.
Ich möchte einfach mal ein Zitat von meinem Schwager mal reinbringen. Der ist ja nur in Großstädten groß geworden. Der kennt nur Berufsfeuerwehr.
Ja.
Und dann habe ich ihn, als wir uns kennengelernt haben, erzählt, du, ich bin auch in der Freiwilligenfeuer. Ah, okay, und was macht ihr so? Naja, wenn es brennt, dann müssen wir raus. Ja, was macht ihr dann so? Also ihr löscht dann so lange, bis die richtige Feuerwehr kommt, oder wie? Wir sind die richtige Feuerwehr, bei uns gibt es einfach keine Berufsfeuerwehr. Sonst ist, also deshalb müssen wir schon Ahnung haben, gleiche Level wie die Berufsfeuerwehr natürlich haben. Zwar auch, denn dass diese Aufgabenspektrum sich so ein bisschen gewandelt hat, wir haben weniger Brände. Wir haben mehr technische Hilfeleistung, was damals einfach genau andersrum war. Ja, deshalb bin ich zur Feuerwehr gegangen und wir müssen trainieren und genau das macht Spaß. Gerade die Kameradschaft dort klingt jetzt doof, aber das hat mich damals angetan. Also wir helfen uns gegenseitig. Wenn ich jetzt spontan irgendwo Hilfe brauche, schreibe ich in die Gruppe, hier stehen 10 Mann vor der Tür und sagen, okay, wir helfen dir. Also was auch immer. Und das macht Spaß.
Ja, das ist toll. Ich meine, ihr dürft ja nicht vergessen, wir hatten ja letztens hier, das ist gar nicht so lange her, ja wirklich einen riesengroßen Brand. Ich glaube, da waren 50 Feuerwehrleute mit am Start und so weiter und so fort. Ja. Die Stadt war gesperrt, also ein riesen Ding. Und das ist ja auch brutal gefährlich. Und da muss man sich das echt vorstellen, du sitzt ja da mit deiner Family beim Abendessen und ihr grillt gerade und plötzlich geht der Pieps und sagt, das war's, guten Hunger, ich bin weg. Und rennt dann dort runter in die Feuerwache und umziehen und rein ins Auto.
Ja, also am Armutstisch zu Hause sitzen ist ja noch harmlos. Ja, das passiert.
Ja.
Was öfters vorgekommen ist, ist halt beim Einkaufen. So, du stehst halt beim Einkaufen, Und der Pieper geht und du lässt dann deine Frau, du fährst dann mit Auto zur Wache, lässt deine Frau jetzt mit dem Einkaufswagen irgendwie alleine.
Okay.
Man muss dazu sagen, sie kennt mich nicht anders. Wir haben uns da damals auch dementsprechend 2012 ja so kennengelernt. Ich war da schon in der Freiwilligen Feuerwehr. Sie kannte es einfach nicht anders.
Okay. Ja, Mensch, guck mal, was für eine schöne Telefonklingel.
Ich drücke das einfach mal weg, weil das Lustige ist ja auch, dieses Festnetztelefon, das klingelt so gut wie kaum.
Ja. Deshalb weiß ich nicht mehr. Aber damit die Leute das hören, hier ist nichts gefaked.
Nein,
das
absolut ist, nicht. Aber jedenfalls kann es durchaus sein, dass du bei wenn wir gerade essen sind im Restaurant mit Schwiegereltern, dass du einfach dann der Pieper geht und los.
Okay.
Das ist einfach
so. Also so wie man es vom Film kennt, du schmeißt dann deine Serviette weg, rum, rennst zum Auto, lässt die alle sitzen, wo sie sitzen.
Ja, dieses Rennen hat man sich mittlerweile abgetan, weil damals hat man das getan. Oh cool, einerseits ist man voll Adrenalin, mittlerweile scheißt du doch entspanntes Auto. Du weißt dementsprechend, wie der Verkehr ja auch ist. Tagsüber ist sehr schwierig. Wir dürfen ja auch nicht schneller fahren als erlaubt. Es ist schön, wenn manche einer Platz macht, wenn man beim Warnblinklicht natürlich fährt. Okay. Das ist angenehm. Aber ansonsten dieses überhastete, ist man raus aus dem Alter, muss man ehrlicherweise sagen. Ist ein bisschen gediegener. Aber ja, so ist das. Die Frau, Familien, das gilt der Dank nicht nur den Kameraden, die dort
im Einsatz,
sondern wirklich primär den Familienmitgliedern, die oft in Stich gelassen werden. Ja. Ostereier suchen, du Schatz, ich muss jetzt los. Ja. Weihnachten, wie viele Verkehrsunfälle wir teilweise Weihnachten hatten. Du hast gerade Bescherung und dann geht der Pieper.
Naja, klar.
Aber sie haben Verständnis und immer noch Verständnis und das finde ich gut.
Naja. Ja, ich meine, das ist ja auch das, ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Ja. Wie lange habt ihr denn Zeit, bis ihr dann an der Woche sein müsst?
Und ja, in Mecklenburg-Vorpommern gilt ja eigentlich die Hilfsfrist wie überall, wie im Rettungsdienst ja auch. Wir müssen innerhalb von 10 bzw. 12 Minuten am Einsatzort sein.
Okay.
Und das schaffst du einfach nicht. Also bin ich ehrlich, ich brauche von hier aus zur Wache, brauche ich 5 Minuten, wenn es gut läuft.
Naja.
Mit Auto. Und das schaffst du nicht innerhalb von 12 Minuten am Einsatzort zu schalten.
Naja. Das schaffst du nicht. Naja, klar. Und kriegt ihr dann mit, was eigentlich los ist, oder überrascht euch dann streckenweise auch kalt?
Jein. Also wir haben ja so einen digitalen Meldeempfänger, da steht halt teilweise alles drauf.
Okay.
Teilweise kommen auch Überraschungen. Ja, da stimmt komplett gar nichts, was da drin stimmt. Letztens war mal, was ist letztens, ist ja auch schon fast 10 Jahre her, war jetzt ein Kellerbrand deklariert. Wo du denkst, okay, du stellst dich drauf einen Kellerbrand und einen Kinderwagen, irgendwas brennt, und im Endeffekt zog es aber schon hoch in den Dachstuhl. Das heißt, es war wirklich ein Dachstuhlbrand voller Ausdehnung. Du hast da über 24 Stunden gelöscht. Manchmal haut es sich so ganz hin, muss man das
selber sagen. Naja, klar. Und bei so Verkehrsunfällen, wenn es Personenschäden gibt, da weißt du ja auch nicht, was du für Bilder eigentlich siehst.
Genau.
Aber ich denke, ihr habt da wahrscheinlich auch Strukturen dann, die das auffangen, dass man das, was man gesehen hat, auch wieder loskriegt.
Wichtig ist, wie gesagt, Self-Care, ne, das habe ich in Feldberg gelernt, ist da auf sich selber zu achten. Was signalisiert mein Körper? Vor Ort kriegst du das nicht mit, du bist unter Adrenalin, du steckst da drin.
Naja.
Erst wenn es so verarbeitet, dann kommt langsam, okay, was haben wir eigentlich gemacht?
Ja.
Und da fangen wir uns gegenseitig auf. Auch selbst der Gruppenführer achtet so ein bisschen auch auf die Kameraden, wenn es gerade jüngere, neue Kameraden sind, die schicke ich nicht so einen Verkehrsunfall nach vorne. Ja. Also da achten wir selber drauf. Wir hatten ein ganz klassisches Beispiel, war auch ein Verkehrsunfall und da waren Hunde involviert im Kofferraum.
So, okay.
Die waren nicht verletzt, aber die Fahrerin und der Fahrer mussten ins Krankenhaus, die Hunde waren im Kofferraum und die selbst sind ja auch Hundebesitzer und auch eine Kameradin ist Hundebesitzerin gewesen und die kam damit gar nicht klar. Die Hunde im Kofferraum, die Leute sind jetzt gerade weg, aber was machen wir jetzt mit den Hunden? Und da hat sie von vornherein gesagt, ich muss jetzt kurz nach hinten gehen. Ich gehe kurz nach hinten, ich brauche kurz Pause und das ist vollkommen legitim.
Naja, klar.
Also, sofern du selbst merkst, es geht hier gerade nicht um eine Grenze, warum auch immer. Das kriegen ja um Tiere, nicht um Menschenleben.
Ja.
Und wo du sagst, ja krass, natürlich, mach das, geh nach hinten. Wenn du Hilfe brauchst, ruf. Es gibt auch professionelle Hilfe, die können wir uns auch rufen, gar keine Frage. Die betreuen uns dann auch.
Naja, klar.
Aber viel wichtiger ist, im Team viel zu miteinander reden, auch nach dem Einsatz, gerade Verkehrsunfälle, gerade schwere Unfälle, wo Leute auch gestorben sind, einfach sich nochmal zusammenzufinden, einfach nur drüber reden. Dann klappt das meistens.
Wir haben ja hier im ganzen Bundesland ja eigentlich eine sehr hohe Zahl an Verkehrsunfällen. Mhm. Ich glaube, deutschlandweit die höchsten fast, genau. Also es ist eine gefährliche Ecke. Ich meine, man sieht es ja täglich. Ich bin ja auch unterwegs, denn mit Menschenskind ist eigentlich Glück, dass du ohne Schramme jeden Tag wieder auf den Hof fährst. Aber es sind ja auch gefährliche Straßen und so weiter. Und du hast ja, wenn ich hier so unterwegs bin, vor allen Dingen Richtung Berlin hoch, du hast ja keine Möglichkeit, mal das Auto rauszulenken, wenn irgendwas ist, weil entweder packst du dich von vorn oder du hängst am Alleebaum. Das ist die Wahrheit,
Gottes Willen. Und du bist Autofahrer. Das müssen die Motorradfahrer ja denken.
Naja,
also die aber auch keinen Schutz haben.
Ja. Aber das ist natürlich auch, wir haben ja immer wieder Diskussionen auch Richtung Geschwindigkeitsbeschränkung.
Ja.
Das ist, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt ist Daniel Briebe, er ist Krankenpfleger, er arbeitet in der Notaufnahme vom Klinikum in Neubrandenburg. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, also Zugführer war das. Genau. Und das würde normalerweise eigentlich schon reichen, dass es Leute gibt, die dann sagen, Mensch, jetzt ist dann irgendwann mal Feierabend, aber er nicht. Er ist ja auch noch politisch aktiv bei der SPD. Ich finde das interessant, weil ich hatte ja hier schon Leute von den Grünen, letztens von der CDU, jetzt von der SPD, mal tatsächlich gefragt, ist, wenn man sagt, man ist von der SPD, ist das aktuell schwierig? Gibt es da dann gleich irgendwelche komischen Kommentare? Weil viele sehen ja nicht die Region, sondern sehen ja das Gesamte. Und ihr seid im Moment ja, ich sag mal, von der Beliebtheitsskala jetzt nicht auf dem ersten Platz. Wobei, bevor jetzt die Antwort kommt, ist es natürlich auch so, das ist ja wie wenn man sich ein Haus kauft. Du kaufst ein Haus, du freust dich einzuziehen und plötzlich siehst du die Risse, die kaputten Leitungen. Du siehst, dass der erste Stock runterbricht. Und das musst du binnen kurzer Zeit. Und ich glaube, so kann man das, was die Regierung zu tun hat, am besten erklären. Weil es ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, keiner hätte sich das vorstellen können, was 3 Monate später passiert. Aber so jetzt hier in der Region, du sagst Daniel Briebe, SPD, ja. Was passiert dann?
Ja, jetzt aktuell ist es so. Ich glaube, da kann sich keine Regierung freisprechen. Jede Regierung, die gerade in Verantwortung ist zu regieren, dem geht es so, muss man ehrlicherweise sagen. Ob es CDU damals war, 16 Jahre lang unter Merkel, oder ob es jetzt einfach der SPD geschuldet ist. Dass da Leute gibt, die dann nicht einverstanden sind, auch intern, das muss man auch sagen. Auch ich als SPD-Mitglied bin nicht mit allem einverstanden, was Olaf Scholz und die Bundesregierung dort veranstalten. Nichtsdestotrotz muss man das runterbrechen auf die Region und das bin ich halt. Ich bin halt Regionalpolitiker, wenn man das so möchte. Und man muss die Leute hier regelmäßig auch daran erinnern, dass es halt nie hier um die Region geht und nicht nur, weil ich SPD-Mitglied bin, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass ich einfach mal die Kurzwahl von Olaf Scholz habe und sage, das geht hier so nicht. Dem ist ja nicht so.
Und die hast du wirklich nicht?
Nein, natürlich nicht. Die habe ich wirklich nicht. Das rote Telefon, auch wenn es gebimmelt hat.
Echt? Vielleicht war es Olaf.
Ja, wer weiß. Er war auch ein Tipp. Nein, das ist es nicht. Es gibt solche Leute, die können das nicht runterbrechen. Da ist das, was Olaf Scholz und die Bundesregierung aktuell tun, sind wir damit auch dran schuld. Das ist einfach der Parteinahme. Aber da kann sich, glaube ich, keiner, ob es bei den Grünen ist, ob es bei der CDU ist, da kann sich, glaube ich, keiner von befreien.
Klar. Nein, ich meine, es ist ja schon, muss ich sagen, äußerst anerkennenswert, wenn man überhaupt aktiv ist in dieser Richtung. Jetzt hört man ja in der heutigen Zeit, es haben sich ja viele Dinge geändert, das wissen wir. Man liest ja auch immer, dass Politiker auch angegriffen werden oder beziehungsweise beleidigt. Geht dir das auch so?
Ich habe damals kandidieren wollen zum Bürgermeister, stets, als er gewählt wurde. Und damals waren Corona-Zeiten, Ausgangssperren, durfte sie nicht treffen. Dementsprechend wurde der Wahlkampf so aufgebaut, dass es viel über Social Media lief. Und jetzt kennen wir alle, die über Social Media sind. Da kannst du einfach deinen Namen einfügen, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Und dann wirst du durchaus beleidigt. Ja. Also Morddrohung an sich nicht, aber Beleidigung und das muss man sagen. Und anfänglich hatte ich mit Probleme, gebe ich auch offen zu. Fühle ich mich auch angestochen, jeden Kommentar neu zu kommentieren. Und das habe ich dann sein lassen.
Naja, klar.
Jetzt bin ich da. Teilweise lache ich drüber, weil es dann auch immer die gleichen Personen sind. Dann sieht man sie im Stadtbild, grüßt und dann ist alles wieder Friede, Feuer, Eierkuchen. Naja. Aber ja, es geht so weit, dass mittlerweile Beleidigung eigentlich, du musst dann immer Politiker sein, ja. Wenn ich so die Schülerinnen und Schüler sehe, teilweise, was da auch auf TikTok, Social Media, Instagram abgeht.
Naja, klar.
Da ist ja Mobbing ganz groß im Kurs. Und warum soll es uns dann als Erwachsene natürlich nicht anders gehen?
Naja, klar.
Wie gehen wir damit um?
Klar, ja, wie gehen wir damit um? Aber ich sage ja, nachdem heute ja, egal wie die Plattform heißt, kann ja jeder, der im richtigen Leben nicht bis 3 zählen kann, sein Zeug da ablassen. Und, das ist ja auch so eine Geschichte. Genau, du hast es ja erwähnt. Du warst ja Kandidat bei der letzten Bürgermeisterwahl, hast nicht gewonnen. Letztendlich, auch wenn ich jetzt kein Neustrelitzer bin, aber ist ja egal, wo man hinguckt, das sind halt immer wieder Strukturen, die wiederholen sich. Und das, was ich immer feststelle, ist, dass viele eigentlich so ein Problem haben, auszusteigen, aufzuhören. Und da macht man 10 Jahre, 15, von mir aus 20 Jahre irgendwelche Dinge und drumherum stagniert. Jetzt hast du ja, ich fand es sehr interessant, so 21 Punkte für die Bürgermeisterwahl. Und ich stelle eigentlich fest, das könnte in der anderen Stadt genauso sein. Das könnte in dem Bundesland für einen Landtag so sein und es könnte auch für eine Bundestagswahl sein. Wenn man jetzt mal guckt, solche Punkte wie wie hier Digitalisierung, finde ich ja ganz spannend, eben auch an den Schulen. Das ist ja bundesweit ein Problem.
Ja.
Bei uns waren die Kinder damals in der Schule, Gott sei Dank nicht in der Anfangsphase Corona, sondern Juni war damals zum Ende hin. Aber es war auch im Kindergarten schon, da bekommst du eine kopierte Vorlage, die du abzuarbeiten hast, ja, per Post.
Genau.
Das war damals 2021. Das ist heute noch nicht anders. Du kriegst heute auch noch Kopiervorlagen. Mhm. Wo hakt es denn eigentlich bei uns? Wo hakt es? Die Kids, die datteln am Telefon, die sitzen zu Hause an der PS5 und die Schule schickt Kopiervorlagen.
Das ist ja, die Papiervorlagen, ja, ist das eine Thema. Ich rede ja schon allein von Tafeln. Also,
ja.
Da war das Carolinum Gott sei Dank so ein bisschen Vorreiter, die ja digitale Tafeln mittlerweile hatten. Mhm. Die anderen Schulen werden jetzt so nach und nach aufgerüstet. Aber das ist ein Riesenproblem. Wir stagnieren da, wir kommen da nicht hinterher.
Ja.
Und sind wir auch ehrlich, jetzt wollen alle Schulen sowas. Das heißt, der Preis steigt ja auch. Hätte man das damals wirklich angefangen zu organisieren, zu kaufen, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen preiswerter gewesen. Aber woran hapert es? Es liegt daran, Versicherung, wer bezahlt dann, wenn irgendwas kaputt geht? Wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Wir brauchen IT-Beauftragten dafür. Welcher Lehrer will sich das noch überhalten? Und ich rede nicht mal von Schulen, ich rede auch nicht von Kitas. Ich bin auch froh, dass ich in unserer Kita vieles digitalisiert habe.
Ja.
Wir haben mittlerweile eine Care-App, so nennt sich die, für die Kita. Die schreiben bloß noch über diese App.
Okay.
Da kann mein Kind darüber abmelden. Das heißt, ich muss mich mal anrufen. Das funktioniert wunderbar. Aber warum funktioniert das in der Bibliothek nicht? Warum funktioniert das nicht im Rathaus?
Ja.
Wenn ich meinen Personalausweis neu beantragen will, muss ich hingehen und muss da alles noch schriftlich ausfüllen.
Und ja.
2200, wo leben wir? Teilweise, warum kann ich das nicht bei uns zu Hause am Laptop machen? Auch gerne per App, das war auch meine Vorstellung, einfach eine App für die Stadt Maastricht, wo du sagst, okay, jetzt beantrage ich das hier. Foto kannst du dann, hast du garantiert irgendwo auf dem
Handy. Ja,
klar. Da muss es natürlich konform sein, muss dann bibliometrisch genau korrekt sein. Auch da hätte man eine Lösung finden können. Aber ich finde, so einzelne Anträge sollte man schon anfangen zu digitalisieren.
Naja, klar.
Einfach um auch die Leute, die immer weniger werden in den Jobs im Rathaus, nicht nur attraktiv zu machen, als Stadt Maastricht halt zu, bewerbt euch hier, das ist ein attraktiver Job, in der Stadt, in der Verwaltung zu arbeiten, nicht aber auch um die Leute so ein bisschen zu entlasten. So, da hilft auch nichts, wenn du es digitalisiert hast, dann wird es halt hingeschickt ins Rathaus oder in den Landrat oder wo immer und dann wird es ausgedruckt.
Dann wird es ausgedruckt.
Das hat mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist ja auch immer so ein Phänomen. Du musst was, kenne ich ja auch von anderen Dingen, du musst was ausdrucken, genau, damit du es digitalisieren kannst, also sprich einen Telefonscan,
ja,
weil man auch denkt, sagt man, das, irgendwo stimmt es doch da nicht. Und dann guckt man, wir haben ja, glaube ich, in Deutschland irgendwo zwischen, ich glaube, im Schnitt sind es bundesweit 15% der Behörden und dieser ganzen Bürokratie sind digitalisiert. Ja. Lettland, beziehungsweise in Estland, glaube ich, sind bei 96%.
Ja, genau.
Also du musst nur noch zum Heiraten persönlich beim Standesbeamten sein, alles andere geht automatisch, Reisepass und so weiter und so fort, das ist phänomenal. Das ist ja auch hier für die Stadt Neustadt, jetzt finde ich super, Einführung von QR-Codes an Sehenswürdigkeiten. Das ist ja immer noch nicht. Das ist immer noch nicht, also wenn ich hier durchlaufe, dann weiß ich eigentlich nicht, was es sei denn, dass ich googelt und mir über den Standort anzeigen lasse, was das eigentlich ist. Es ist ein QR-Code, nicht ein Hexenwerk.
Nein, ja, null. Also du hast zwar eine Internetseite, die du so ein bisschen aufbauen musst, aber das ist einmal Arbeit, ja. Aber ist doch viel interessanter, wenn gerade im Schlossgarten, du hast da Figuren zu stehen. Wer ist das überhaupt? Wer hat das überhaupt dahingestellt? Warum steht die überhaupt? Dass man einfach per QR-Code mit dem Handy einscannt, dann wird dir die Geschichte dir erzählt. Vielleicht auch ein Video gezeigt vom Schloss.
Ja, genau. Ja, ja.
Du hast da 1000 Ideen und das war meine Idee, über alle Sehenswürdigkeiten einfach einen QR-Code hinzumachen. Auch auf eine Bank. Wer saß hier mal als vielleicht berühmter Dichter, hat man vielleicht sich eine Geschichte anhören. Du kannst so viel machen und das ist relativ simpel. Kostet nicht viel Geld. Ja gut, du hast einen Mitarbeiter, der die Seite erstmal erstellen muss. Aber mittlerweile findest du ja alles im Internet. Copy-Paste, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja, ja, klar. Ja, klar.
Und du hast so viele Ideen und Möglichkeiten, die du machen könntest. Ganz einfach.
Ja.
Sehr kurz, ja.
Spannendes Thema. Wie gesagt, es gibt ja Regionen in Deutschland, die haben das.
Ja. Du kannst bezahlen.
Ja.
Damit mit QR-Code an der Park, wenn du eine Parkscheibe hast, oh, ich muss irgendwo bezahlen, weil ich die parke, ja, QR-Code fertig.
Ja, ich war vor ein paar Wochen in Dresden und bin da ins Parkhaus und da musste ich einmal kurz stehen bleiben und dann zack, heißt hier, das Kennzeichen wird fotografiert und dann musst du am Geldautomaten nur noch dein Kennzeichen eingeben, hängst dein Handy hin zum Bezahlen und bist raus. Und hier habe ich ja immer noch, finde ich interessant, es ist ein MacPom-Phänomen. Ich kenne sowas, ich muss das mal sagen den Leuten, die zuhören, ich kenne das aus keiner anderen Region. Ich finde jetzt auch keinen Platz im Gedächtnis, dass er sich aus Brandenburg, was aus Flächenland oder so, dass es immer noch Geschäfte gibt, wo der Aufsteller da ist, keine Kartenzahlung unter 10 Euro. Ja. In Holland kaufe ich mir einen Strohhalm für 5 Cent irgendwo und bezahle den mit meiner Karte. Das ist ja, sind wir wirklich so, wie mir mal gesagt wurde, MacPom ist immer 20 Jahre hinterher.
Genau.
Echt?
Also es ist wirklich. Ich habe das Gefühl, ja, aber es ist, wie auch da sind wir auf dem Weg der Besserung, wo du teilweise am Bäcker oder im Café halt nicht mit Karte zahlen konntest.
Ja.
Also nicht mal, es ging nicht um die Betrag, die du bezahlen musst, sondern es ging allgemein nicht mit Karte zu bezahlen. Mhm. Mittlerweile ist auch da die Digitalisierung so weit, dass es kleine Geräte gibt, die sich auch die Geschäfte leisten können. Hat auch was mit Gebühren zu tun. Und aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch beim Bäcker auch mit Karte zahlen können. Da bin ich sehr froh drüber.
Naja, klar, ich meine, da holst du ein belegtes Brötchen und 2,50 und zack, Karte hin, Ende Gelände.
Genau.
Aber es war ja ein Riesenschritt.
Ja.
Das war ja überall schon und dann hast du hier noch keine Kartenzahlung unter 10
Euro. Ich habe auch kein Kleingeld. Ich könnte nicht mal, wenn ich parken irgendwo, könnte ich nicht mal Kleingeld irgendwo in den Automaten
spielen. Ja.
Ich habe kein Kleingeld mehr.
Ja. Ich auch. Ich bin kein Freund vom Bargeld, weil wenn das einer klaut, ist es weg. Bei der Karte wird es gesperrt, ist gesichert, Ende Gelände. Eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Wir waren jetzt in Göteborg, also ganz ehrlich. Ich habe keinen gesehen mit Bargeld.
Nein.
Ja, das Kosten vergessen ist vorbei und ich finde auch nicht mehr on top.
Nein.
In unserer Zeit, dass wir haben ja auch kein Wählscheibentelefon mehr. Dann war einer der Punkte, ist wahnsinnig spannend, Ausbau der Elektroladeinfrastruktur. Wir haben in Neustrelitz, wir haben Ladesäulen, die aber glaube ich, jetzt bin ich mal ganz böse, eher dafür gedacht sind, die Elektromobilität, die Verkehrswende auszubremsen, statt sie zu fördern in der Region. Mhm. Wenn ich jetzt hier gucke, wir haben bei uns im Dorf in Blankenförde, wenn jetzt dann mein Auto noch kommt, 8 Elektroautos, wir hätten in der Stadt schon ein Problem. Mhm. Das ist nicht 2024. Was plant denn die Stadt? In welchem Tempo? Wo geht da der Weg hin?
Ja. Ich muss zum einen erstmal die Stadtwerke Neustrelitz erstmal ein Danke aussagen. Wir mittlerweile leben ja von wirklich über 80% erneuerbare Energien, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja,
wir haben von den Gasproblematik da halt sich auch mit Gas. Die Gaskreisbremse hat es auch geregelt, dass wir nicht so viel zahlen mussten. Also liegt ein Riesendankeschön wirklich an die Stadtwerke Neustrelitz. Die sind aber auch dafür verantwortlich, halt die Infrastruktur zu legen. Mhm. Und wie du sagtest, wenn man eine Solarstation hat, wo du wirklich 4 bis 6 Stunden warten musst, bis dein Auto zumindest so ein bisschen halb voll ist, es bremst aus. Einerseits kann man auch sagen, anstatt Neustrelitz, na gut, dann müssen sie auch 6 Stunden hier in Neustrelitz bleiben, ist auch was Schönes. Lassen sie ihr Geld auch hier. Kann man ja auch so umsehen.
Ja, aber
damit holst du keine Touristen mehr auch nach Neustrelitz. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch gesagt haben, okay, Stadtwerke stellt einen Plan auf. Und dass jede neue Straße, die jetzt mittlerweile aufgerissen wird, so haben wir zumindest im Bauausschuss besprochen, ist, dass wir zumindest auch überlegen, ob wir nicht gleich zumindest die Infrastruktur in die Straßen reinlegen, dass da irgendwann mal eine Zapfsäule hin könnte für Elektroautos.
Ja.
Die tun sich so ein bisschen schwer daran, die glauben auch teilweise nicht ganz so an diese Elektrowende. Dementsprechend, ja, stehen sich ja manchmal selber im Weg. Aber sind wir ehrlich, die Autoindustrie hat sich selbst abgeschrieben bis 2030, glaube ich, VW oder BMW, einen der letzten 2030, keine Verbrenner mehr zu produzieren.
Also, ja, genau.
Wir wissen ja, wo die Reise eigentlich hingeht.
Ja, klar.
Aber dazu sagen, oh, das überzeugt mich, hält mich noch nicht ab. So wie im Internet, hat mich noch nicht abgeholt, weiß ich nicht, ob es was wird. Nee, das ist genau der richtige falsche Weg. Du musst einfach jetzt schon Infrastruktur reinlegen und du willst einfach nicht eine Straße, wie willst du die Bevölkerung erklären, dass du in 5 Jahren später die Straße wieder aufreißt wegen Ladestationen aufbauen?
Ja gut, das ist aber ein neues Phänomen, weil wenn ich gucke, wie oft hier Straßen schon aufgerissen wurden, weil man erstmal hat man Gas legt, dann war der wieder zu, dann kam die Telekom wieder auf, dann war wieder zu, dann kam das nächste. Ja. Also man hat hier, glaube ich, auch so ein bisschen Spaß am Buddeln. Aber der Punkt ist, natürlich kann man über manche Dinge streiten, aber Fakt ist, letztendlich, wenn man jetzt auch guckt, die Chinesen sind der Weltmarktführer in diesem Segment Elektromobilität. Da drüben fahren wahnsinnig viel Auto. Man sieht, dass es Sinn macht. Die Luftverschmutzung wird weniger. Die haben natürlich auch immer noch die Kohlekraftwerke. Trotzdem reduziert sich.
Ja.
Und ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn die den Markt übernehmen. Ja. Weil dann haben wir echt ein Problem.
Und die sind auf einem guten Wege.
Die sind auf einem guten Weg. Die waren jetzt vor ein paar Wochen, haben die in Bremerhaven etliche tausend Autos aus dem Frachter geladen und ziehen da über die Roadshow. Und das ist unglaublich. Also wir müssen, weil ich glaube mal wirklich, was wir eingangs in dem Vorgespräch kurz hatten, wenn Familien, die in Bayern ein Elektroauto fahren, die kommen nicht hier hoch.
Nein.
Ja, das ist, und das Interessante ist, wenn du guckst, sobald du in der Region Hamburg bist und runterwärts fährst, das ist ein Träumchen.
Ja.
Natürlich auch Nordrhein-Westfalen, weil hier viele Holländer, da fahren ja, ich glaube, die haben mittlerweile 45% elektrisch, Tendenz steigend, Belgien ähnlich. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber gefühlt würde ich einmal sagen, dass sich die Region schon wieder selber abhängt, weil man über Dinge sich Gedanken macht, wo es ja wurscht ist. Ich meine, da stelle ich so eine Ladesäule hin, ob ich überzeugt bin, das ist ja sekundär. Aber der hierher kommt und Kohle da lässt, wenn der nicht laden kann, kommt
genau. Also teilweise machen ja Firmen, denken ja Gott sei Dank so, wenn ich an unser Bootshaus hier denke, der hat ja auch zwar von einer Firma, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, zwar nur Ladestationen aufgebaut, aber das
sind die in Brandenburg ein Werk haben.
Genau. So,
das ist keine Werbung, aber
genau. Jeder weiß jetzt, was gemeint ist.
Jeder weiß, was
aber es findet zumindest unternehmenstechnisch ein Umdenken statt.
Ja.
Und die Verwaltung ist so lange hinterher. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt es wirklich daran, weil man das Wort Verwaltung sagt, dass es gleich automatisch 10 Jahre später dauert. Wir hätten uns viel, viel früher Gedanken machen müssen.
Ja, und ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, das war bei dem Gespräch hier mit unserem Vize-Landrat, dass es ist die Gemeinde, es ist die Stadt, es ist der Netzbetreiber, es ist der Landkreis, es ist das Land und so weiter. Da hängen einfach zu viele Leute. Ich kann ja heute nicht sagen, als Stadt Neustrelitz, jetzt baue ich eine Ladesäule. Wenn der Netzbetreiber oder die Stadtwerke dann sagen, nee, das können wir nicht machen. Wenn vielleicht auch gesetzliche Regelungen noch nicht fertig sind. Und ich glaube, das ist unser Problem.
Da kann aber die Stadt Neustrelitz sagen, okay, die Stadtwerke ist ja ein Subunternehmen. Die Stadt Neustrelitz ist eine Tochterunternehmen. Von daher, wir haben es noch relativ einfach. Wir sind ja nicht so abhängig davon, einen anderen Netzbetreiber hier reinzuholen. Sondern wir haben unsere Stadtwerke. Ich glaube, die Kommunikation muss einfach viel besser stattfinden. Und auch das Umdenken hat einfach zu spät stattgefunden. Und das ist das, was du ja anfänglich auch gesagt hast. Vieles ist so eingefahren. Der Bürgermeister ist teilweise dann auch schon, wenn er fertig ist, 25 Jahre im Amt, dass man dann irgendwann auch Scheuklappen auf hat und nicht mehr nach links und rechts gucken möchte, weil man doch Richtung eher Pensionen denkt, was auch vollkommen legitim ist. Ich will nicht wissen, wie ich später werde. Allerdings ist er dann nicht mehr so offen für neue Sachen. Und ich finde das einfach 10 Jahre zu spät.
Ja.
So,
ja,
das ist Fakt. Wir hätten schon vor 10 Jahren mehr Ladestationen haben können. Was sagt uns das, mehr Touristen hier reinholen können?
Naja, natürlich.
Wir lassen Touristen Geld. So, muss man ehrlich sagen, wir hätten sehr stark, sehr schnell davon profitieren können,
aber
wir
sind auf
den Zug zu spät aufgesprungen.
Ich meine, was vielleicht die einen oder anderen wissen, die zuhören, aber viele wahrscheinlich auch nicht. Es gibt ja in Neustrelitz zwei interessante Phänomene, wie ich persönlich finde. Da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung auch gespannt. Wir haben zum einen, ich bin 2006 hier hochgezogen und hatte das Jahr später mein erstes Gespräch hier, weil Neustrelitz hat keine Schwimmhalle. Wir haben hier in der Stadt ungefähr 20.000 Einwohner, plus die ganzen Randgebiete und die ganzen Dörfer drumherum. Also ich glaube, die Bude wäre voll. Und wir diskutieren vielleicht schon länger, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle seit dieser Zeit, wo ich auch überblicken kann, über den Bau einer Schwimmhalle. Das muss ja keine Therme sein, kein riesen Spaßbad, aber einfach, wo ich hingehe, vor allen Dingen im Winter, dann kann ich da schwimmen. Jetzt habe ich auch schon mal gehört, dass es Leute gibt, die sagen, wir haben ja schöne Seen. Ist alles richtig, aber ganz ehrlich, im Dezember bei 2 Grad Wassertemperatur möchte ich da nicht schwimmen. Warum kommen denn keine 4 Wände mit einem Schwimmbecken und ein bisschen Wasser? Wo hakt es denn da?
Also der Plan, eine Schwimmhalle aufzubauen, ist, ich glaube, auch schon seit den 90ern geboren. Und wir waren, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, als SPD, zumindest als Ortsverein, als Fraktion in Neustrelitz, eine Schwimmhalle bauen zu wollen. Und ich habe es auch kurz angetönt im Bürgermeisterwahlkampf, ich werde alles daran tun, dass es hier eine Schwimmhalle gibt. Fakt ist aber, wir waren noch nie so weit, wie vor kurzem eine Schwimmhalle bauen zu können. Wir haben eine Machbarkeitsstudie sogar durchgekriegt. Also jeder, der im politischen Raum tätig ist, weiß, wie schwer das ist, andere Leute zu überzeugen, überhaupt eine Machbarkeitsstudie zu tun. Die Machbarkeitsstudie hat gewisse Sachen aufgezeigt, wie teuer das für die Stadt Neustrelitz auf Dauer ist. Muss man ja auch wissen. Also im Endeffekt sind es ja auch die Eigentümer. Und die müssen ja wissen, wie teuer ist denn das Ding in 10 Jahren noch. Also können wir uns das leisten als Kommune? Jeder weiß, die Städte, das Geld wird immer weniger. Und können wir uns das überhaupt leisten? Und dann haben wir zumindest als SPD gesagt, okay, das ist doch eine Herausforderung. Mit den Baukosten, die aktuell auch herrschen, Fördermittel, wissen wir nicht so ganz, ob man für eine Schwimmhalle überhaupt Fördermittel kriegt. Das war auch ein Punkt. Eine Schwimmhalle zu errichten, daran liegt es nicht. das sind Kosten, die sind überschaubar. Klar reden wir hier von Millionen und jeder, der sagt, oh Gott, sind das Steuergelder? Ja, das stimmt, aber das ist überschaubar. Die Kosten, die nachher richtig reinhauen, sind nachher wirklich die Kosten, die innerhalb von 10 Jahren nachher kommen. Deshalb haben wir als SPD gesagt, wir legen das Ganze erstmal auf Eis. Das ist nicht weg. Wir haben es auch nie gesagt, es ist jetzt an den ACTA gelegt, sondern gewissermaßen holen wir dann die Machbarkeitsstudie wieder raus, wenn wir sagen, okay, die Haushaltslage hat sich so ein bisschen entspannt, wo wir sagen, jetzt können wir es darum angehen. Aber wie du sagtest, du hast hier Gegner, die sagen, okay, wir haben hier schöne Seen. Das stimmt ja auch, ne? Mit der Mosche Seenplatte, das ist da wirklich mega schöne Seen. Wenn ich aber, jetzt mittlerweile bin ich auch Vater und auch selbst Rettungsschwimmer, die Leute, die schwimmen können, die werden immer weniger. Mhm. Ich habe damals mit 4 schwimmen gelernt, weil wir am See groß geworden sind im Wesentlichen. Ja. Und mein Vater hatte überhaupt keine andere Möglichkeit, als mich ins Wasser zu schmeißen, jetzt schwimmen. So ganz salopp gesagt, natürlich sowas nicht, aber wir haben relativ schnell schwimmen gelernt und mittlerweile schaffen es die Schulen aber gar nicht mehr, so hinterherzukommen, mit den ganzen Leuten ein Schwimmen beizubringen. Und wann kann man das machen? Es gibt auch da Richtlinien. Ja, wann darf ich ein Kind ins Wasser lassen? Ja, nein, da ist es 16 Grad zu wenig, ist es zu viel, wie sieht's aus? Mhm. Und auch da gibt's Richtlinien. Und wann wissen wir alle, wann haben denn die Seen hier 18, 20 Grad? Das ist in den Sommermonaten und das ist im Juli, August. Was hast du da? Sommerferien. Also das heißt, die Schulen haben überhaupt keine Möglichkeit, den Leuten das Schwimmen beizubringen. Die Eltern teilweise auch nicht, weil sie arbeiten. Und deshalb war ich immer der Meinung, nicht nur, weil ich als Rettungsschwimmer diese Einstellung habe, wir brauchen hier einfach eine Schwimmhalle. Mhm. Wir brauchen eine Schwimmhalle, wo du Vereine drin tätig sein lassen kannst. Du hast Physiotherapeuten, um Seniorensport hier ganz groß zu schreiben. Die Lebensqualität mit einer Schwimmhalle ist einfach viel größer. Ja. Du kannst den Leuten ein Schwimmbein bringen. Und was viele ja auch nicht wissen, in den Sommermonaten wird das Ding nicht besucht. Na ja, klar, das muss aber auch zugemacht werden. Du musst innerhalb von 4 bis 6 Wochen musst du die Schwimmhalle einfach mal dicht machen, Wasser rauslassen. Hygienisch gesehen musst du alles reinigen. Und das tun die meisten Schwimmhallen-Thermen natürlich in den Sommermonaten. Das wird
ja klar.
Deshalb eine Mischung aus beiden. Wir haben hier die Seen und wir hätten im Winter eine Schwimmhalle, gerne auch für Touristen. Wäre mega gewesen. Allerdings, die Machbarkeitsstudie hat zumindest die eine oder andere Fraktion, dessen Namen ich hier nicht nenne, nicht davon überzeugen können, hier eine Schwimmhalle zu bauen.
Tja, also ist bei mir der zukünftige Seniorenwasser, Aqua, Gymnastiksport noch nicht.
Leider nicht.
Noch nicht gesichert. Okay, das nächste ist ja, das ist ja auch so ein interessantes Phänomen. Ich nenne jetzt einmal Beispiele aus anderen Regionen. Wir haben ja zum Beispiel in Dresden diese wunderschöne Frauenkirche, die man aufgebaut hat. Wir haben in Berlin, wo man den Palast der Republik abgerissen hat, ein wunderbares Stadtschloss. Was ja interessant ist, es ist ja nur die Vorderseite tatsächlich handwerklich klassisch gebaut. Der Rest sind gefräste Betonplatten. Und wir haben in Miro auch das Schloss wunderbar. Also Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Strelitz ist ja Fürstenherzoge, also das ist ja alles vertreten gewesen und wir wissen, also ich wusste das auch nicht und ich bin immer geflasht in Miro, wer da alles rumhüpft und da kommen die Leute, die kommen aus den USA hierher, um sich diese Schlösser anzugucken. Und Neustrelitz hatte ja auch ein tolles Schloss, das leider Gottes, ich glaube, es ist ausgebrannt, aber es irgendwie
ist abgebrannt, dann haben wir uns damals auch zu DDR-Zeiten waren Baumaterialien auch sehr schwer zu kriegen. Ja. Ich würde sagen, es war teilweise abgebrannt und teilweise hat man dann die restlichen Baumaterialien dafür genommen, diese Sachen aufzubauen.
Genau. Jetzt kann man aber heute natürlich Fassaden relativ günstig herstellen, sei es mit Beton oder Holz. Man fräst die irgendwo vor, baut die hin, sodass zumindest außenrum die Hülle einen Eindruck dessen gewährt, was früher los war. Auch das wird hier fast schon zu Tode diskutiert und scheitert meines Erachtens nach jetzt nicht ausschließlich an finanziellen Dingen, sondern eher so an persönlichen Befindlichkeiten, muss das und brauchen wir und bla bla. So eine Region, die kreuz und quer damit wirbt, inklusive Miro mit von Sophie Charlotte, englischer Königin, warum macht man sich selbst solche Riesendinge und schafft es nicht, auszubrechen aus diesem?
Zwei Sachen. Zum einen, ich bin der Letzte, der sagen würde, wenn hier jemand herkommen würde, das ganze Schloss aufzubauen, mit einem Konzept, was mich überzeugt, wäre ich der Letzte, der dagegen sein werde. Allerdings, wie du sagtest, das Land der Mecklenburg-Vorpommern wird nie Fördermittel dafür regenerieren, um zu sagen, okay, wir haben hier schon Schlösser, wir haben Hohenzieritz, haben ein Schloss, wir haben ein Miro. Ja, wir investieren hier nochmal Millionen in ein Schloss in der Strelitz. Stelle ich mir schwierig vor. Was jetzt aktuell besprochen wird, ist ja der Turm der Republik oder der Turm der Demokratie, so heißt es ja, dass zumindest dieser eine Turm, was ja am Schloss dran war, neu zu bauen. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich eher der Skeptiker, nur diesen einen Turm hier aufzubauen.
Na ja, klar.
Aber wenn jemand kommen würde, sagen, Daniel, wir bauen hier das Schloss auf, da kommt gerne Schwimmhalle rein oder die neue Feuerwehr oder was auch immer, gerne, immer ran. Ist eine gute Location da oben. Ja. Aber natürlich im Design des Schlosses, ja, das hapert zum einen an Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Und B, was aktuell zu Tode diskutiert wird, was auch noch offen ist, es geht nur um den Turm. Wie teuer wird es in 10 Jahren, nämlich diese Machbarkeitsstudie, die man damals für die Schwimmhalle gebraucht hat oder haben wollte, was vollkommen legitim ist, würde ich ganz gerne auch für das Schloss bzw. für diesen kleinen Turm haben wollen. Mhm. Zwar wird dieser Turm höchstwahrscheinlich errichtet, muss man ehrlich sagen. Was da reinkommen soll, weiß noch keiner. Wer wird überhaupt unten den Einlass machen? Auch da ist im Winter, kannst du nicht rein, weil es einfach nicht beheizt ist, aus Kostengründen. Mhm. Dann hast du hier so einen Turm zu stehen, mitten im schönen Schlossgarten. Und wo ich denke, okay, viele denken das als Anlaufpunkt, okay, das ist der Anfang, dann bauen wir das Schloss auf. Das sehe ich ein bisschen skeptisch. Also wenn der Turm steht, glaube ich nicht, dass jetzt noch jemand kommt, irgendein Investor, der sagt, oh, jetzt baue ich hier das Schloss hin, weil der Turm steht ja schon, glaube ich ehrlich. Das heißt, du, das Landschaftsbild, wenn du diesen einen Turm da hast, ja, ist super. Mhm. Und sind wir ganz ehrlich, die Neustrelitz-Wände einmal hochgehen und dann auch wieder runtergehen und sagen, oh, das war's. Also so einnahmstechnisch wie eine Schwimmhalle, bin ich wieder pro Schwimmhalle, sehe ich natürlich anders.
Das wäre ja fast so, als ob man jetzt bei der Dresdner Frauenkirche eine Glocke dorthin gestellt hätte und gesagt,
oh, mach mal hier, ist Kirche. Hier war meine Kirche. Hier ist
die Kirche, ja, genau. Und genau 30 Meter weiter oben hing die Glocke. Nein, es ist, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so höre, wenn ich wohne ja auch und es ist eine wunderbare Ecke, um Gottes Willen. Also ich schmälere das hier nicht, aber ich glaube mal, dass jedermanns Anspruch heute ein anderer ist als vor 20 oder 30 Jahren oder noch früher. Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt die Kohle hätte, ich würde 5-mal überlegen, habe ich hier investiert, wenn ich die Ladeinfrastruktur, wenn ich die Netzabdeckung angucke. Es gab hier ja von der Ministerpräsidentin, dass an jeder Milchkanne schnelles Internet. Jetzt reden wir aber nicht nur von Glasfaser, sondern eben auch Mobilfunk. Ja. Wir haben immer noch und wir haben eine Milchkanne. Das ist immer noch nicht umgesetzt. Ich habe verkehrsmäßig gibt es die ein oder anderen Dinge, die vielleicht zu tun. Ich, ganz ehrlich, man könnte ja mit einer großen Hotelkette, es gibt ja Leute, die haben Geld und wissen nicht wohin. Also pass auf, das und das würden wir gern tun. Ja. Steht dein Name an der Bronzetafel, bla bla bla. Aber ich würde es mir gut überlegen. Hm. Und das finde ich so schade, weil das Potenzial ist so groß. Ja. Das Interesse ist so groß. Und wir treten auf der Stelle. Ich finde das schlimm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fehlen auch die jungen Menschen, um Gottes Willen, nichts gegen Menschen mit Erfahrung. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber
du brauchst beides.
Ja, natürlich, du brauchst beides. Und du bräuchtest auch, ich sage mal, jemanden, der vorne steht und mit seinen Gedanken, weil er vielleicht um die 40 ist, einfach mal sagt, pass auf, wir müssen uns in diese Richtung bewegen und die Leute mitnimmt. Aber wenn ich so mir die Dinge angucke, es gibt einen Plan, da kann man in der Zeitung lesen, was irgendwelche Ausschüsse beschlossen haben. Ja. Und dann ist es so. Und das ist doch nicht...
Du holst keine mehr ab.
Genau, also, du holst keine mehr ab, ja. Genau.
Das war auch mein Ziel, junge Leute wieder für Politik zu begeistern. Mittlerweile durch eine gewisse Partei, die ja rechtsextrem ist, beschäftigt sich junge Leute Gott sei Dank wieder so ein bisschen mit Politik. Man merkt es auch, dass sich mehr junge Leute wieder in Parteien sich niederlassen. Aber zu meiner Generation damals, ich bin Baujahr 85, hast du dich für Politik nicht so ganz interessiert. Mhm. Also du hast den Kalten Krieg hinter dir gehabt, gar nichts mitgekriegt davon. Die DDR-Wende habe ich ja so gut wie gar nicht mitgekriegt mit 5, 6 Jahren. Wir haben in einer Zeit gelebt, wo man sagen würde, okay, es wird doch eh alles gemacht. Also warum muss ich mich mit Politik beschäftigen? Mhm. Und das hat für mich Gott sei Dank auch ein Umdenken stattgefunden. Weil du sagst, es müssen mehr junge Leute, die haben auch teilweise gute Ideen. Manchmal sind die auch überzogen, gar keine Frage. Da gibt es auch die Älteren, die sagen, warten wir erstmal ab, können wir drüber reden. Du brauchst einfach in vielen Sachen, ob das in der Pflege ist, ja, ob das eigentlich in jedem Unternehmen, brauchst du junge Leute und du brauchst ältere Leute, die Erfahrung haben. Und die Mischung aus beiden, die macht's.
Ja, absolut. Absolut. Ich denke, anders kommt man auch gar nicht noch vorne laufen. Ich meine, das ist damals mit Obama, der hatte beiden. Der eine war relativ jung, der andere schon gesetzt. Und so kann man ja gute Ideen. Genau. Aber ich glaube, dass wir einfach, wir stehen uns selbst im Weg. Das stelle ich hier in vielen Regionen vor. Und ich bin ja Gott sei Dank auch viel unterwegs. Und man kommt wieder hierher. Und das ist der Punkt. Die einen sagen, wir machen das jetzt.
Wir ziehen das mal durch, auch wenn es schief geht.
Genau.
Und
Mut, einfach Mut haben.
Ja. Und wir hier, wir denken so lange und suchen irgendwelche Dinge, die Sachen verhindern, bis man sie einfach nicht mehr machen braucht, weil es andere Ecken gibt, die das schon haben. Und das ist schade. Wenn du jetzt durch eine Fee jetzt, genau jetzt, 24 Stunden Bürgermeister wärst, was wäre das Erste, was du sagen würdest, das ändern wir jetzt sofort, damit das bleibt, wenn ich übermorgen nicht mehr Bürgermeister wäre? Was wäre das?
Ja, interessant, muss man ehrlich sagen. Überfällst du mich jetzt
gerade. Ja, aber natürlich! Das ist
vollkommen in Ordnung. Zum einen würde ich erstmal der Verwaltung ein Dankeschön aussprechen, weil jeder weiß, der, wie wir in der Pflege auch, zumindest ich im Krankenhaus, sind nicht mehr gern gesehen. Also hat sehr viel mit Respekt zu tun. Viele haben keine Ahnung, was die Leute so machen. Viele denken, Verwaltung, da ist ein Beamter und naja, die sitzen da eh bloß ihren Hintern da breit. Dem ist nicht so. So, einfach erstmal an den Mitarbeitern dort überhaupt Danke zu sagen, wertschätzen, Respekt zahlen. Was ich machen würde, ich verhalte halt weiterhin an meiner Schwimmhalle fest. Das ist mein Ziel, muss ich ehrlich sagen. Ich würde daran alles versuchen, diese weiter fortzuführen. Was viele auch vergessen, ist, dass der Bürgermeister zwar hier Bürgermeister ist, allerdings die wirklichen Entscheidungen treffen die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter. Mhm. Das wissen viele nicht. Die denken, jede Straße, die hier aufgerissen wird, das hat der Bürgermeister zu verschulden. Dem ist nicht so.
Ja.
Die Verantwortlichen, das sind die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, das ist der Stadtpräsidenten. Der Stadtpräsident, so sagt es auch der Wort, ist, steht über dem Bürgermeister. Und da sitzen die Leute, die das verantworten müssen. Mhm. Und da sind jetzt Wahlen. Muss man ganz ehrlich sagen, Kommunalwahlen in ganz Deutschland, da werden die Stadtvertreter und Stadtvertreter gewählt. Dementsprechend sollte man die drei Kreuze, die man hat, gut überlegen. Und das sind die, die alles verantworten haben. Und der Bürgermeister ist derjenige, der sagt, okay, oder der muss das umsetzen mit seiner Verwaltung. Ja, das ist dementsprechend ein Dank an die Verwaltung. Der ist dafür da, das Ganze umzusetzen.
Okay.
So, und wenn der aber sagt, der kann auch ein Veto einlegen, gar keine Frage, das war bei uns genauso mit den Stegen. Da hat der Bürgermeister gesagt, okay, ich sitze hier in der Eigenverantwortung, ich lehne erstmal alles ab. Ist ein gutes Recht.
Ja.
Dann wird es halt vor Gericht entschieden. Aber wie gesagt, Stadtvertreter und Stadtvertreter, das ist die den Hut daher aufhaben.
Okay. Und jetzt gehen wir nochmal eine Stufe weiter, weil mich das tatsächlich auch interessieren würde, wenn du jetzt mal so einmal mit Olaf Scholz tauschen könntest.
Oh Gott.
Nur mal so, rein hypothetisch. Ich überlege auch noch, was würde ich denn tun, wenn mich mal jemand fragen würde, was wäre denn das? Ich meine, wir haben ja viele Baustellen, die ja nicht jetzt, das muss ich tatsächlich auch sagen, nichts jetzt mit der Regierung zu tun haben. Das ist ein Erbe. Mhm. Nicht unbedingt das Allerschönste, in vielerlei Hinsicht. Aber egal. Was würdest denn du tun? Würdest einmal da oben im Kanzleramt sitzen und sagst, du kannst jetzt Weichen stellen?
Zum einen muss man sagen, ich ziehe den Hut vor jedem, der dafür kandidiert, überhaupt in den Bundestag zu gehen. Also wenn ich an meinen Bundestagsabgeordneten denke, was der für ein Pensum hat, ist es Wahnsinn. Das kriegen viele gar nicht so mit. Und das habe ich auch erst jetzt mitgekriegt, als er Bundestagsabgeordneter geworden ist, was da für Verantwortung hintersteckt. Das ist wirklich ein 24-7 live. Und da will ich gar nicht wissen, wie es mit dem Präsidenten oder mit Ministern sind, wie es mit Olaf Scholz ist. Der kann nicht einfach mal sagen, ich lege mal die Beine hoch und dann habe ich immer Olaf. Der hat wirklich 24-7, auch wenn er sich ganz viel bedeckt hält. Und wie gesagt, die Kommunikation finde ich auch nicht in Ordnung, wie er da fährt. Aber die Verantwortung zu haben, ist echt Wahnsinn. Und wie das eine Frau Merkel 16 Jahre lang durchziehen konnte, ist Chapeau, muss man ehrlicherweise sagen. Aber was würde ich ändern? Zum einen würde ich den Bundestag in der Tat reduzieren. Also wir haben eines der größten Parlamente in der ganzen Welt. Wir sind fast so groß wie China. Was die Größe des Parlaments angeht, sind auch Steuergelder, die darauf gehen, muss man auch weise sagen. Wir haben über 1200 Bundestagsabgeordneten, die aber auch bezahlt werden müssen. Ja, wir wissen ja alle, wie hoch die Diäten sind, was es an Steuergelder kostet. Das als allererstes zu reduzieren, das schaffst du an einem Tag natürlich nicht. Ja. Krieg, Frieden, ich glaube, das könnte man nochmal einen Podcast aufnehmen,
wie
man dazu kommt.
Ja, ja.
Eine Mischung aus beiden. Diplomatie, ich glaube auch ganz fest daran und ich weiß auch, dass das weiterhin versucht wird, auf diplomatische Weise zu regeln. Aber wenn selbst ein türkischer Präsident an nicht mal rankommt, an Herrn Putin, die ja sehr gut miteinander konnten, zeigt sich, okay, wie eingefahren das ist. Also ich würde trotzdem alles daran setzen, nicht nur die Bevölkerung, unsere Bevölkerung zu schützen, muss man ehrlich sagen, wie das Umdenken stattzufinden. Also meine Generation, Baujahr 85, hatten mit Krieg nie was zu tun. Ja, jetzt mittlerweile müsste wieder ein Umdenken stattfinden, was Verteidigung angeht. Nicht nur die NATO, sondern eher auch Bundesrepublik Deutschland. Dementsprechend hat aber auch die Bundeswehr wieder einen Aufschub gekriegt, mehr Respekt. Also ich habe jetzt wieder viel mehr Respekt vor den Leuten, die sagen, ich führe einen Dienst an der Waffe. Ich war damals Kriegsdienstverweigerer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Krankenpfleger geworden, ich will Menschen helfen. Da findet überall ein Umdenken statt und dort wird auch mehr Geld investiert und das finde ich auch gut so. Allerdings sollte man den Frieden immer bewahren. Mhm. Energiewende, ich fand es gut, das muss man ehrlicherweise auch sagen, was die meisten vergessen, ist halt die CDU-geführte Bundesregierung. Damals hat er gesagt, wir schaffen hier die Atomkraftwerke ab. Auch wenn Herr Söder immer genau das Gegenteil behauptet, wir haben letztes Atomkraftwerk abgeschaltet. Nee, das waren genau er und seine Regierung.
Yeah.
Ich bin froh, dass das Umdenken stattfindet. Mhm. Atomkraftwerke, die sehr viel Geld kosten, überhaupt mit den Deponien, wohin mit unserem Müll? Wir überlassen ja unseren Generationen ja unseren Müll. Muss das sein? Da findet ein Umdenken statt. Braunkohlekraftwerke, ja, die gibt es noch, auch da werden reduziert. Also was erneuerbare Energien stattfindet, bin ich dafür. Sollten wir, Skandinavien haben wir vorher darüber gesprochen, wie weit die mit erneuerbaren Energien sind. Da können wir, schlackern wir mit den Ohren. Ja,
naja, klar.
Und das sind so Sachen, die ich weiterhin EU, ich bin ein EU-Pro-Mensch. Also es ist nichts Schöneres, als an jungen Menschen überall durch Europa zu reisen oder einen Personalausweis vorzuzeigen zu müssen. Ob es Italien ist oder Frankreich, ist doch mega. So ein Schengen-Raum ist doch wahnsinnig toll.
Natürlich, das war ja in meiner Kindheit so, wenn wir nach Italien gefahren sind, du musstest in Österreich, du musstest hier, zack, bumm, Reisepass, du musstest umtauschen in Schilling, dann bist du nach Italien, zack, Reisepass, du musstest die Lire umtauschen. Und das ist, ganz ehrlich, das ist, heute merkst du ja eigentlich schon gar nicht mehr, wo du bist. Es sei denn, du steigst aus dem Auto aus
und
du verstehst die Sprache nicht. Und genau das macht's ja aus. Auf dem Kontinent, wo es ja die meisten Kriege gab über die Jahrhunderte.
Ja. Ja,
da ist ja Amerika, da ist ja selbst Russland und das jetzige Pakistan, Türkei und so weiter. Und das ist ja harmlos, was wir uns hier die Köpfe eingeschlagen haben. Du kannst frei reisen, du hast die gleiche Währung. Man ist eins, Deutschland, Frankreich, so ein klassisches Beispiel, ist sensationell.
Ja.
Und erstaunlicherweise, das ist jetzt so der Schluss, auf den wir zugehen, erstaunlicherweise kommt in so einer Phase, wo eigentlich alles funktioniert und natürlich ist nie für alle alles gut, kommen dann Dinge wieder, wo ich persönlich dachte, nachdem ich damals meine Geschichten, also die Geschichten von meiner Oma zu hören bekommen habe, dann haben wir Parteien, die durch Frust groß geworden sind, plötzlich am Start, deren Ansatz eigentlich der ist, alles was auf gut Deutsch richtig geil und phänomenal ist, kaputt zu reden, kaputt zu schlagen und mit aller Gewalt zu verändern. Was sagst denn du, wenn du jetzt mit Erstwählern, vielleicht hört hier auch jemand zu, die können jetzt bei der nächsten Landtags-, bei der nächsten Bundestagswahl, whenever, ihr Kreuzchen machen. Was ist die Botschaft, damit sie selbst, wenn sie aus welchen Gründen Frust haben oder von den Eltern und Großeltern irgendwelche Geschichten gehört haben, dass die nicht dafür sorgen, dass wir irgendwann wirklich abdriften? Was gibt man den Leuten mit?
Was ich immer sage, und das habe ich auch zum Bürgermeister mal gesagt, ich habe nie gesagt, wählt mich. Das habe ich nie. Ich ermutige Leute, sich A, mit dem Thema Politik wieder ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und B, sich nicht diesen Wahlomat, was auch immer, wenn es dabei rauskommt, habe ich auch mal andere Parteien, die ich wählen sollte. Jedenfalls sich einfach mit Parteiprogrammen auseinandersetzen. Das zweitens Parteiprogramme einfach sich nehmen und einfach mal die Zeit sich zu nehmen, was wollen die überhaupt. Und jetzt kommt das drittens, was wir ja schon öfters gesagt haben, die Mischung machst aus alt und jung. Wie du sagtest, deine Oma, mein Uropa, wie auch immer man das nennen mag, die haben diese Zeit miterlebt. Und einfach den Leuten zuhören, einfach was sie zu sagen haben. Vielmehr diese Leute eventuell auch wieder in die Schulen, in den Geschichtsunterricht mit reinzunehmen. Die Generation stirbt leider weg.
Wir
haben nicht mehr so viele Zeitzeugen. Und gerade die wir noch haben, sollten wir nutzen. Und sich einfach mit den Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht, wenn sie noch leben, sich auseinandersetzen. Und dann sich selbst ein Bild machen. Weil die jungen Leute, die haben ihre Stimme. Die müssen noch ihr Leben vor sich haben. Also die haben ihr Leben vor sich herum. Aber eine Mischung aus allen. Sich mit Politik wieder zu interessieren, sich die Parteisachen durchlesen, was möchte diese Partei A, X, Y, was möchte sie und kann ich mir das so vorstellen hier in Deutschland und halt die Älteren mit reinholen, was haben die denn für Erfahrungen, auch mal die Eltern fragen.
Also naja,
ich bin auch nicht damals, wo ich mit 16 wählen konnte, bin ich jetzt einfach auch nicht einfach los und habe einfach ein Kreuz gemacht, sondern ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mich mit meinen Eltern unterhalten, wie sieht's
aus,
was wählt ihr denn überhaupt, warum wählt ihr das? Einfach wieder mehr ins Gespräch kommen.
Genau.
So,
genau.
Ganz einfach.
Ja, miteinander reden und nicht das ungeprüft glauben, was auf Facebook und TikTok und Instagram und Snapchat und wie die Dinge alle, Telegram ist ja noch schlimmer, sondern wenn man irgendwas gelesen hat, gucken, hat man das woanders auch wieder findet. Und da kommen in der letzten Zeit viele, viele Dinge, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind, aber gut aufbereitet sind. Ja. Dann denke ich, kann man Dinge so belassen, wie sie sind. Und ich glaube, keiner wünscht sich von uns, dass irgendwann mal irgendwelche Mauern und Stacheldrahtgedöns, Länder trennen und so weiter und so fort, dass wir hier auf dem Kontinent wieder einen Krieg haben. Ich glaube, das braucht man nicht. Das waren zwei, die bei Gott nicht wirklich tolle Geschichten hinterlassen haben. Und eine Wiederholung braucht es nicht, weil ich glaube, die würde anders aussehen und dann sitzen wir bei Gott nicht mehr hier. Also ich muss ehrlich gestehen, ich fand das ganz interessant. Wir kannten uns ja vorher so gut wie nicht.
Genau.
Wir haben ja nur so ein bisschen Kontakt vorher gehabt über Instagram und WhatsApp. Aber ich war total begeistert, ehrlich. Ein tolles Gespräch. Es besteht noch Hoffnung. Also alle U40 sind noch nicht ganz versaut, wenn man das mal so mit dem Augenzwinkern sagen darf. Und zum Schluss will ich jetzt wirklich noch sagen, also echt, du bist ein toller Kerl. Das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Ein beeindruckender Kollege. Leidenschaftlicher Feuerwehrmann, ein Politiker, wo ich tatsächlich auch hoffe bei der nächsten Bürgermeisterwahl, dass du gewinnst und das umsetzen kannst, was dir so vorschwebt, inklusive für mich und alle anderen die Schwimmhalle. Und ich sage tausend Dank.
Ich danke auch.
Für das Gespräch, es war toll, hat jede Menge Spaß gemacht. Hast du jetzt noch meinen Nachtdienst?
Ich habe jetzt nochmal Nachtdienst.
Okay, da wünsche ich eine ruhige Nacht.
Zum Thema Schlafen. Wann schläft überhaupt? Ich schlafe am Tag.
Genau, also das haben wir jetzt am Schluss noch geklärt. Genau. Da wünsche ich jetzt heute und immer, wenn es dann passiert, einen ruhigen Dienst.
Danke.
Keine dramatischen Einsätze bei der Feuerwehr.
Genau.
Und politisch alles Gute und das Beste in der Hoffnung, dass sich das auch multipliziert und dass Dinge nach vorne bringen Sie. Herzlichen Dank, Daniel.
Danke dir.
Und eine gute Zeit. Ahoi und danke fürs Zuhören. Ciao und Servus.